Dann begrüße ich euch recht herzlich zur nächsten Vorlesung zu GAD. Der Herr Seidel ist heute leider krank und deswegen werde ich euch heute nochmal vertreten. Ja. Gut. Letztes Mal ist der Herr Seidel ungefähr bis hierher gekommen. Also ihr hattet euch vorher die Grundoperation, also versucht zu berechnen, wie aufwendig, zeitaufwendig in Sachen Rechenoperationen dieser Algorithmus zum Multiplizieren von zwei Zahlen ist. Und dabei habt ihr halt, wurde irgendwie festgestellt, dass das recht umständlich ist, weil man halt diese irgendwie die einzelnen Grundoperationen zu zählen halt sehr aufwendig ist und man irgendwie das Gefühl hat, dass man auf diese Weise mit komplexeren Algorithmen nicht wirklich fertig werden würde. Und natürlich stellte sich irgendwie die Frage an, ob der Algorithmus vielleicht irgendwie zu verbessern wäre und wie man denn was denn überhaupt eine signifikante Verbesserung ausmachen würde, ja? Also wenn man jetzt meinetwegen, wir hatten ja dann irgendeine Formel hier, wäre es eine signifikante Verbesserung, wenn da ein plus n oder ein minus n weniger da wäre oder es vielleicht nur 2n Quadrat wäre statt 3n Quadrat oder müsste dafür schon das Quadrat weggehen? Das sind so die Fragen. Was bedeutet eine signifikante Verbesserung? So. Also hier wäre da irgendwas mit 2n Quadrat vielleicht das, was wir haben wollen, oder reicht das nicht? Gut, ich meine, immerhin würde man damit ein Drittel vom ursprünglichen Wert loswerden und auf den ersten Blick wirkt das ja, als wäre das dann der sehr viel bessere Algorithmus, aber dazu eben bald mehr. Also das Hauptproblem dann dabei ist, dass, also was einen wirklich interessiert ist, was passiert denn, wenn ich jetzt die Eingabe auf irgendeine Weise verlängere? Also wenn ich jetzt hier eine Verdopplung der Zahlenlänge vornehme, in dem Falle würde sich halt die Laufzeit vervierfachen, so oder so, mit der alten und mit der neuen Formel. Das heißt, da kommt dann sofort wieder die Frage, ist es das wirklich wert, dafür einen schnelleren Algorithmus zu machen, wenn man zwei Drittel der Zeit erreicht oder eben nicht. Gut, die Beispiele, die kommen aus diesem Buch. Das hat der Herr Seidel ja auch schon gesagt gehabt. Und jetzt kommt so ein bisschen so ein zentrales Grundlagenkapitel, wie möchte man denn die Algorithmen tatsächlich, wie möchte man denn die Effizienz von Algorithmen tatsächlich messen? So, und das Ziel ist halt irgendwie, dass man Algorithmen vergleichbar macht, also dass man die Performance von Algorithmen auf irgendeine formelle Art und Weise beschreibt. Und dabei soll es halt auch nicht zu kompliziert werden. Also gerade die Art und Weise, wie wir das vorher mit den Rechengrundoperationen gemacht haben, das erscheint uns halt irgendwie zu detailliert. Gut. Ja, und dafür haben wir erstmal so ein paar Definitionen. Also mit groß I bezeichnen wir die Menge an Instanzen, mit denen wir den Algorithmus tatsächlich ausführen bezüglich der Eingaben. Und dann gibt es eben irgendwie diese Laufzeitfunktion T, die eine für jede Instanz des Algorithmuses uns eine Laufzeit angibt. Und ich meine, wenn wir diese Funktion T hätten, dann wären wir natürlich glücklich und fertig, weil wir dann direkt die zum Beispiel zeichnen lassen würden oder halt für die Eingabegrößen, die uns interessieren, uns die angucken würden und diese Funktion und schon wären wir fertig. Das Problem ist aber, dieses T wirklich exakt zu bestimmen, das ist ganz schwierig und deswegen möchte man die Instanzen da drin irgendwie gruppieren. Ja? Und meist bietet sich da an, die Instanzen nach der Größe zu gruppieren. So, jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet Größe? Ja? Also Länge der Eingabe ist halt zum Beispiel so eine Sache. Nehmen wir mal an, wir wollen die Primfaktorzerlegung einer Zahl berechnen. Ja, da kriegen wir irgendwie eine Zahl und wollen dann eben für diese Zahl die verschiedenen Primfaktoren von der Zahl bekommen. Ja, und also irgendwie das Ergebnis ist, da sind dann diese P1 bis PK Primzahlen, die, wenn man sie miteinander multipliziert, dann eben dieses X ergeben. So. Und wir wissen, das ist irgendwie, für sehr große Zahlen wird dieses Problem bei dem RSA-Verschlüsselungsverfahren verwendet. Also es ist bekannt als nicht ganz triviales Problem. So. Und dann gibt es einen ganz einfachen Algorithmus, den ihr wahrscheinlich schon in der ID1 irgendwo mal gesehen habt. Und zwar, man fängt irgendwie bei 2 an, weil das irgendwie so die kleinste Primzahl ist, die prinzipiell in dieser Primfaktorzerlegung drin sein kann, und läuft bis Wurzel x. Ja, muss man sich kurz überlegen, warum Wurzel x? Also wenn man irgendeine Zahl hätte, die in der Primfaktorzerlegung größer wäre als, also es kann irgendwie keine Zahl geben, die größer ist als Wurzel x in der Primfaktorzerlegung, liegt schlicht und ergreifend daran, also das Argument ist eigentlich relativ trivial. Nein, es ist halt irgendwie so, man hat bei der Wurzel aus x, wenn bedeutet das irgendwie eine Zahl, die größer ist als Wurzel aus x, also man hat dann irgendwie x mal y, die beiden Primzahlen können nicht auch wieder x heißen, sonst ist es ein bisschen doof. Also wir haben irgendwie a mal b ist gleich x, und b ist jetzt, angenommen wir sagen jetzt, dass b größer ist als Wurzel x, das bedeutet, dass a kleiner sein muss als Wurzel x, ja, weil x mal x ist ja Wurzel x mal Wurzel ist ja, also nicht x kleiner, sondern a, Entschuldigung, a muss irgendwie dann kleiner sein als Wurzel x, und daraus folgt, dass man, wenn man a, in dem Moment, in dem man a findet, hätte man b auch schon gefunden. Also man muss irgendwie nur die Zahlen von 2 bis Wurzel x absuchen hat dann eben als Laufzeit am Ende Wurzel x viele Teilbarkeitstests und höchstens log 2n Divisionen. Aber worum es jetzt eigentlich bei der Argumentation gehen sollte, ist, dass wenn wir können jetzt verschiedene Codierungen für dieses x wählen und kriegen dann eben eine unterschiedliche Laufzeit bezüglich der Länge der Eingabe. Also einerseits, wir könnten das X unair kodieren. Wer nicht mehr weiß, was das ist, also die 5 unair kodiert ist zum Beispiel, das kann man so schreiben, 3, 4, kennt man vielleicht von irgendeiner Kaffeeliste oder so. Ja, also man kann die Zahlen kodieren, indem man sozusagen für jede einfach so viele Striche hinmalt, wie die Zahl groß ist. Das ist irgendwie so die unäre Kodierung. Und also X viele Einsen als Eingabe. Und dann wird halt die Eingabe sehr lang, und weil die Eingabe dann sehr lang ist, ist sozusagen die Laufzeit polynomiell in der Länge der Eingabe. Ja? Auf der anderen Seite, wenn man es binär kodiert, also wir haben log 2x viele Bits als Kodierung, um diese Zahl zu kodieren, dann ist eben die Zahl, die Eingabe sehr viel kürzer, aber dafür eben die Laufzeit exponentiell in der Länge der Eingabe. Ja? Also je nachdem, man muss sich sozusagen auf eine Art Standardkodierung einigen, um irgendwie mit so einer Aussage, die Laufzeit ist polynomiell in der Eingabelänge, um mit der irgendwie sinnvoll, um der Aussage irgendeinen Sinn zu geben. Gut. Und jetzt muss man, also, auf was man sich dann eben einigt, was wir machen ist, wir schauen bei, wenn es um Zahlen geht, dann interessieren uns die Anzahl der Bits bei binärer Codierung, was wir mit Länge tatsächlich meinen, und wenn wir Mengen und Folgen haben, und in den allermeisten Situationen ist es das irgendwie, was entscheidend ist für die meisten Algorithmen, die wir jetzt in Zukunft sehen werden, da geht es dann um die Anzahl der Elemente in der Menge oder in der Folge. Ja? Und das Standardbeispiel, was ihr auch schon sicher aus Info 1 kennt, ist das Sortieren. Da haben wir eben Zahlen von A1 bis AN und gesucht ist eben eine sortierte Version dieser Zahlenfolge. Und da wir eben Zahlen von A1 bis AN haben, ist eben die Größe der Eingabe N. So. In manchen Situationen hat man nicht nur eine Eingabegröße, sondern mehrere, die relevant sind. Das ist zum Beispiel bei Graphen der Fall. Also wenn ihr euch an die Klausur erinnert in ID vielleicht da, oder an die Hausaufgaben. Hier hatten wir so einen Graphen. Und bei Graphen, da kann es eben mehr oder weniger Knoten geben und es kann mehr oder weniger Kanten geben. Und bei einigen Algorithmen die werden eben sehr viel langsamer, wenn es sehr viel mehr Kanten gibt oder wenn es sehr viel mehr Knoten gibt. Und da muss man dann irgendwie die Laufzeit in Abhängigkeit von diesen beiden Größen angeben. Ja, also manchmal gibt es mehrere. In vielen Situationen kann man das irgendwie auf eine Größe, von einer Größe angeben. Gut. Ihr könnt übrigens jederzeit euch melden, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Bisher nicht. Gut. Und dann haben wir jetzt, dann reden wir eben über so eine Menge IN, die jetzt nicht mehr alle Instanzen enthält, sondern alle Instanzen einer bestimmten Größe. Ja? Und wir wollen dann sozusagen die Laufzeit bestimmen für Instanzen dieser Größe. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht jeder Algorithmus für jede Instanz einer bestimmten Größe gleich schnell läuft. Ja? Also ein ganz einfaches Beispiel, ihr schreibt ein super langsames Sortierverfahren, was n Quadrat viele Schritte braucht, aber bevor ihr sortiert, testet ihr, ob die Lösung nicht vielleicht, ob das Feld nicht vielleicht schon vorsortiert ist. Ja? Und wenn es vorsortiert ist, dann macht ihr einfach gar nichts. Das heißt also, obwohl die Eingabegröße dann 1000 Elemente ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Eingabegröße schon sortiert ist, dann ist der Algorithmus halt ganz schnell. Und wenn sie noch nicht sortiert ist, dann ist er super langsam. Ja? Und deswegen kann man also nicht unbedingt, es gibt nicht eine bestimmte Laufzeit für eine bestimmte Eingabegröße, sondern es gibt irgendwie so ein Worst Case, ein Average Case und ein Best Case. So. Der Worst Case ist die Laufzeit, die der Algorithmus maximal für diese Eingabe braucht. Ja? Das bedeutet, das ist das Maximum der Menge von Laufzeiten, ja, für alle Instanzen in dieser Menge, in der Menge der Instanzen der Größe n. Okay? Das ist die Worst-Case-Laufzeit, die der Algorithmus maximal braucht. Dann gibt's einen Average-Case. Das ist die durchschnittliche Laufzeit. Ja, also wir summieren die Laufzeiten der einzelnen Instanzen auf und teilen dann eben durch die Menge an Instanzen dieser Größe. Dann haben wir die durchschnittliche Laufzeit für diese Größe n. Und schließlich gibt es noch die Best-Case-Laufzeit, bedeutet halt einfach das Minimum der Laufzeit von Instanzen dieser bestimmten Größe n. Gut. Jetzt natürlich gleich die Frage, welche von diesen Möglichkeiten interessiert uns jetzt am meisten? Oder was sind die Vor- und die Nachteile für die einzelnen Laufzeiten? Also, wenn wir uns die Worst-Case-Zeit anschauen, also irgendwie die Folie ist so aufgebaut, oben steht das mit Abstand Wichtigste und nach unten wird sozusagen die Aussage immer unwichtiger, in Anführungsstrichen, also seltener gebraucht. Die Worst-Case-Laufzeit hat irgendwie den Vorteil, dass wenn wir die Worst-Case-Laufzeit eines Algorithmus für eine bestimmte Eingabegröße bestimmt haben, dann können wir mit Sicherheit sagen, dieser Algorithmus läuft nicht schlechter als eben diese Worst-Case-Laufzeit, und in den meisten Fällen ist das genau das, was wir hören wollen. Also der Vorteil ist eben, wir kriegen irgendwie so eine Garantie raus. Dann gibt es die Average, was die Average-Case-Laufzeit auszeichnet, ist eben, dass wir irgendwie eine Vorstellung dafür bekommen, was wir im Schnitt brauchen werden. Der Nachteil ist aber, dass es einerseits nicht unbedingt leicht ist, diesen Average-Case zu berechnen. Das werden wir auch noch an einem Beispiel sehen. Und dass die Frage ist, ob die durchschnittliche Laufzeit auch dem typischen Fall entspricht. Wenn wir jetzt wieder die Sortierung annehmen, wir können auch ein Sortierverfahren uns überlegen, was besonders schlecht läuft, wenn die Eingabesequenz, auch ein solches werden wir noch sehen später in der Vorlesung, das ist nämlich, also wenn man Quicksort, kennt ihr auch schon, wie man Quicksort auf eine bestimmte Weise implementiert, dann ist es besonders schlecht, wenn die Eingabe schon vorsortiert ist. Und angenommen, wir haben so ein Sortierverfahren, was eben für im Schnitt schnell ist, aber für sortierte Eingaben besonders langsam ist. Okay, und jetzt haben wir einen Benutzer, der immer seine Eingaben sortiert eingibt. Oder man liest halt irgendwelche Daten von irgendwo und die sind meistens sortiert. Ja, dann hat man zwar seine Average-Case-Laufzeit ausgerechnet, ist aber trotzdem immer beim Worst-Case sozusagen oder fast immer beim Worst-Case. Ja, das heißt, also die Frage ist, ob wir hier auch eine Übereinstimmung mit einer typischen Eingabe haben in der Praxis. Gut. Und schließlich die, vielleicht noch eine Sache zum Average Case. Es gibt Situationen, in denen kommt man um den Average Case gar nicht drum rum. Ist auch nochmal als Beispiel Quicksort. Quicksort hat als Worst Case Laufzeit, ist es eigentlich genauso schlecht wie Bubble Sort, ist aber in der Praxis trotzdem eines der beliebtesten Sortierverfahren, weil es einfach eine sehr gute Average Case Laufzeit hat. Und wenn man einigermaßen schlau implementiert, dann kann man auch, also kriegt man sehr, sehr, sehr selten diesen Worst Case oder eine schlechtere oder auch nur eine leicht schlechtere Laufzeit als N-Log-N. Also es gibt Situationen, in denen der Worst Case einfach nicht sehr aussagekräftig ist, und in den Situationen muss man dann auf den Average Case zurückgreifen. So, und schließlich der Best Case. Kann man eigentlich, ist natürlich die Frage, was man damit anfangen kann. Also man kann höchstens, was man höchstens damit machen kann, ist, man kann eben so einen Vergleich, kann sich sozusagen sehen, wie stark die Laufzeiten schwanken innerhalb einer bestimmten Eingabegröße. Aber ja. Und jetzt eben hier nochmal die exakte Bestimmung für Formeln für diese T von N, für diese Laufzeiten, sind sehr, sehr schwer zu kriegen, und deswegen interessiert man sich eigentlich nur, wie stark die Laufzeit in Abhängigkeit von der Eingabegröße wächst. Und dafür jetzt eine Notation und einen formellen Überbau zu finden, das ist jetzt das Thema der nächsten Folien. Gut. Also, und da schauen wir uns jetzt eben an die Wachstumsrate. Also f, wir haben jetzt zwei Funktionen, f und g, und die haben die gleiche Wachstumsrate, wenn das Verhältnis durch eine Konstante beschränkt ist. Ja? Also, das bedeutet, es gibt zwei positive Konstanten. Die eine Konstante beschränkt das Verhältnis der Funktionen nach unten, und die andere Konstante beschränkt das Verhältnis nach oben. Und diese Beschränkung, die gilt nicht überall, sondern sie gilt ab einem bestimmten N0. Und eben ab diesem N0 immer. Ja? Also, wir haben irgendwie ein Koordinatensystem. Wir haben irgendwie zwei Funktionen. Die können hier zum Beispiel, die eine kann hier zum Beispiel auch ganz schnell wachsen, aber dann eben ganz langsam. Und die andere wächst meinetwegen hier vorne ganz langsam, aber dann ganz schnell. Ja? Dann sagen wir, kleine Eingaben interessieren uns nicht, weil die gehen eh schnell, sondern wir sagen, okay, wir wählen irgendwo, wählen wir unser N0 und ab da finden wir zwei Konstanten, für die, in dem Fall haben sie jetzt nicht das gleiche Wachstumsverhältnis, sondern diese hier wächst eben schneller und dann können wir sagen, ab diesem N0 wächst diese obere Funktion schneller. Das heißt, dieses N0 ist immer dafür da, dass wir so einen Anfangsbereich haben können hier, über den wir eigentlich nicht so viel aussagen wollen. Gut. Dann eine Funktion wächst schneller als eine andere Funktion, also eine Funktion f wächst schneller als eine andere Funktion g. Wenn wir eben diesmal wieder eine positive Konstante finden können, für die gilt, dass dass wir eine positive Konstante N0 finden können, sodass ab diesem N0 gilt, dass die Funktion f größer ist als c mal g von n. Ja? Und die Idee ist eben, egal mit welchem Faktor wir diese Funktion g skalieren, zu irgendeinem Zeitpunkt N0 überholt die Funktion f diese Funktion g und ist ab dann immer größer. Ja? Anders ausgedrückt, dass der Limes, wenn man n immer größer werden lässt, n gegen unendlich gehen lässt, dann geht der Limes g von n durch f von n gegen 0. So, ein paar Beispiele. Also wir haben hier irgendwie zwei Polynome, die sind beides Parabeln und sie haben die gleiche Wachstumsrate. Und das kann man eben nachweisen, indem man einfach oben die Formeln sich anguckt und dann sagt, ab N0, also N0 würden wir hier mit 2 wählen und dann würden wir eben sehen, ab der 2 gilt, dass das Verhältnis von den beiden Funktionen, dieser hier, 5n² minus 7n und n² wird eben beschränkt durch diese beiden Konstanten nach unten und nach oben und deswegen wachsen sie gleich schnell. Und im Gegensatz dazu wachsen sie schneller als zum Beispiel n hoch 3/2. Gut, und für dieses hat man eine spezielle Notation eingeführt, durch diese sogenannten Landau-Symbole. Und da haben wir eben diese, da werden bestimmte Mengen von Funktionen definiert. Und in diesen Mengen von Funktionen sind jeweils Funktionen drin, die höchstens so schnell wachsen, mindestens so schnell wachsen, gleich schnell wachsen, weniger schnell wachsen oder schneller wachsen. Ja? Schauen wir uns das mal im Detail an. Also, für eine Funktion f sind in der Menge groß O von f genau diejenigen Funktionen enthalten, die höchstens so schnell wachsen wie f. Ja? Und das wird eben ausgedrückt, das ist eine Menge von Funktionen, g von n, für die es ein c gibt, größer als 0, und ein n0 größer als 0, sodass für alle n größer als dieses n0 gilt, dass g von n kleiner gleich ist c von n. Ja? Also im Prinzip nichts anderes als, wir können dieses, es gibt eben so ein c, mit dem wir dieses f skalieren können, und dann ist, im Prinzip das, was wir auf der letzten Folie schon gesehen hatten. Gut. Und eben genau umgekehrt für dieses Omega f von n bedeutet, dass wir haben eine Menge von Funktionen g von n, die größer sind als das um c skalierte f von n. Ja? Ab einem bestimmten N0. Ja, also entscheidend ist, dass wir finden eben so ein N0 und so ein C müssen wir nachweisen und dann können wir nachweisen, dass die Funktion größer ist, schneller wächst oder langsamer wächst. Gut. Eine Funktion wächst, also in der Menge der Funktionen, die gleich schnell wachsen wie das f von n, sind das genau die Funktionen, die sowohl höchstens so schnell wachsen wie das F, wie auch diejenigen, die so schnell, die mindestens so schnell wachsen wie das F. Deswegen einfach für diese Eigenschaft muss man diese beiden Eigenschaften nachweisen. Und dann eben diejenigen Funktionen, die die Menge der Funktionen, die kleiner, die weniger schnell wachsen als F. Das sind eben die, wo gilt, dass für alle C größer 0 es ein N0 größer 0 gibt, sodass ab diesem N0 das G von N kleiner ist als das um C skalierte F von N. Ja? Und umgekehrt, die Funktionen, die schneller wachsen als F, das sind diejenigen Funktionen G von N, für die, wo für alle C größer 0 es ein N0 gibt, wo dieses G von N dann eben größer ist als F von N um C skaliert ab einem bestimmten N0. Also diese Mengenschreibweise, die ist auf den ersten Blick ein bisschen vielleicht verwirrend, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann ist das recht gut nachvollziehbar. So, gibt es noch so ein paar Forderungen, die man manchmal hat, wie zum Beispiel, dass F von N generell größer ist als 0 oder zumindest, dass es ein N0 gibt, ab dem F von N größer ist als 0. Da uns F von N ja eine Laufzeit beschreibt, eine Laufzeit, die kleiner ist als 0, ist ja eben selten sinnvoll. Gut, gibt es speziell zu diesen Formeln hier Fragen? Lasst das noch mal ein bisschen auf euch wirken. Versucht das nachzuvollziehen, warum hier was bedeutet. Und euch auch ein bisschen diese Symbole einzuprägen, weil die werden jetzt sowohl in der Vorlesung immer wieder auftauchen, als auch dann in den Hausaufgaben und in der Klausur. Ja?
Was ist nochmal das C?
Das C braucht man. Also hier unten C hat ja in gewisser Weise unterschiedliche Funktionen. Hier unten braucht man es eben einfach, um zu sagen, egal wie sehr ich dieses F runterskaliere, also ich kann mir eine beliebig kleine Zahl nehmen und egal wie weit ich es runterskaliere, ich finde trotzdem noch immer eine N0, sodass G von N irgendwann größer ist als das. Und hier oben ist es halt einfach so, wenn man dieses C nicht hätte, dann würde man irgendwie für zwei Funktionen, die gleich schnell wachsen, die könnte man irgendwie nicht beide in diese Kategorie bringen. Logisch, wenn wir jetzt zum Beispiel die Funktionen haben 5n und 2n und man möchte jetzt sozusagen diese Ungleichung hier für beide herstellen, dann braucht man irgendwie einen konstanten Faktor, mit dem man das eine multipliziert, sonst funktioniert es nicht. Weitere Fragen? Ja? Wie bitte, etwas lauter? Okay, das kann sein, dass da Betragszeichen, also für uns ist es ja nicht so wichtig, weil wir jetzt um Laufzeiten reden, aber das kann durchaus sein, dass da noch kleine notationelle Sachen noch fehlen, die in der allgemeinsten Form notwendig wären. Weitere Anmerkungen? Nicht gut, dann gehen wir mal weiter. Ach so, oh, ja. Die mittlere Formel. Also die mittlere Formel, da geht es also um diese Formel hier, oder? Genau. Also diese Formel besagt, das ist dieses Großtheta von f von n, das ist die Menge derjenigen Funktionen, die gleich schnell wachsen wie f von n. Ja? Und gleich schnell wachsen bedeutet eben, dass man sowohl mindestens so schnell wächst wie f von n, als auch so höchstens so schnell wächst wie f von n. Hat das Ihre Frage beantwortet? Sonst noch was? Ich möchte niemanden übersehen. Gut. Gut, dann so ein paar Fragen, die sozusagen uns direkt dazu eingefallen sind. Warum interessieren uns nur genügend große N? Und die Antwort ist, wir wollen ja irgendwie über die Lösung von großen Probleminstanzen reden. Und bei großen Probleminstanzen wird das N eben immer größer. Und deswegen, wir suchen ein Verfahren, was für große Lösungen immer noch effizient funktioniert. Und deswegen geht es uns bei der Kategorisierung von Algorithmen immer nur darum, wie sie sich verhalten, wenn die Eingabegrößen immer beliebig groß werden. Also wenn man irgendeinen N0 findet. Und die Idee dahinter ist, wenn die Eingabegröße N groß wird, dann werden diejenigen Verfahren, die langsamer wachsen, immer die besseren sein. Ja? Und dann die Frage ist, warum verzichtet man bei der Betrachtung auf konstante Faktoren? Also wie wir jetzt vorhin zum Beispiel bei den Grundoperationen gesehen haben, warum interessiert es uns nicht, wenn wir die Laufzeit auf eben 2/3 der Laufzeit reduzieren können, was auf den ersten Blick ja doch sehr hilfreich wirkt. Und dann sind eben ein Einwand ist eben, dass wir sowieso in dem Maschinenmodell, über das wir reden, wir bestimmte Abstraktionen vorgenommen haben, sodass wir eigentlich überhaupt nicht mehr sinnvoll über konstante Faktoren sprechen können. Ja? Also wir haben ja ganz viele Dinge einfach völlig außer Acht gelassen. Wir haben die Caches außer Acht gelassen. Wir haben eine ganze Reihe von Details, auch die unterschiedlichen Laufzeiten der verschiedenen Operationen haben wir außer Acht gelassen und so weiter. Also da wir sozusagen sowieso von dem Maschinenmodell abstrahieren müssen, können wir sozusagen gar keine verlässlichen Aussagen mehr über konstante Faktoren machen. Und deswegen, wenn wir einen Algorithmus anschauen, ja, dann interessiert uns erstmal, wie gut ist der allgemein, unabhängig davon, auf welchem Computer oder welchem Bordcomputer eines Papierflugzeugs der ausgeführt wird. Und deswegen eben diese Abstraktion, dass uns nur noch das Wachstumsverhalten interessiert. Und eben zusätzlich, wir wollen irgendwie eine einigermaßen einfache und nachvollziehbare Art und Weise über die Laufzeit von Algorithmen zu sprechen. Wenn die Berechnungen dafür zu komplex werden, dann behindern sie uns in der Praxis daran, über Algorithmen zu diskutieren und Algorithmen miteinander zu vergleichen. So, dann haben wir noch mal ein paar Beispiele hier. Also wir haben eine Funktion f, das ist in dem Falle halt so eine Gerade. Und dann kann man halt sehen, diese blaue hier, die ist halt auch eine Gerade und jede andere Gerade, die wächst genauso schnell und deswegen ist sie in groß Theta von f von n. Ja, wächst genauso schnell wie die f von n. Dann diese grüne hier ist keine Gerade, sondern wird halt irgendwann ganz flach, wächst nur noch sehr langsam und deswegen ist sie in klein o von f von n. Und die rote hier, wie man sieht, ist irgendwie exponentiell, wächst sehr stark, sieht zumindest exponentiell aus, könnte auch eine Parabel sein, wächst sehr stark und ist deswegen, auf jeden Fall wächst sie schneller als f von n. Dieses Bild, also euch sollte jetzt sozusagen klar sein, wieso wir jetzt für diese verschiedenen Symbole hier an die verschiedenen Funktionen hingeschrieben haben. Gut. Ja. Nochmal zurück. Wie bitte? Wieso die beiden hier gleich wachsen? Also es geht nicht um die Steigung der Geraden in dem Sinne, als dass man die Ableitung der Geraden berechnet, sondern es geht halt darum, in welcher Ordnung die steigen. Und sie steigen halt beide linear. Im Verhältnis zu diese hier steigt nicht linear. Das ist der Unterschied, der uns interessiert. Ja? Das ist so ein bisschen, was man erst auf sich wirken lassen muss, weil die natürlich die Steigung dieses kleinen a hier, das unterscheidet sich natürlich bei den beiden Geraden. Weitere Fragen? Gut. Dann haben wir ein paar Beispiele. Also die sind leider schöner, wäre es, wenn sie jetzt irgendwie verdeckt wären, dann könnte man die Leute hier ein wenig einbeziehen. Also 5n² minus 7n, ich weiß nicht, ich glaube, das hatten wir sogar schon gesehen auf der Folie vorher, ist halt eben eine Parabel und es steigt höchstens so schnell wie n². Ja, beides quadratische Funktionen, quadratische Polynome steigen gleich schnell. Gleiches gilt auch für dieses hier. N² geteilt durch 10, das ist bloß ein konstanter Faktor, dieses 1/10, mit dem wir das N² hier multiplizieren und dann tun wir noch irgendetwas Lineares hinten drauf addieren. Das ändert alles die Laufzeitklasse nicht und deswegen bleiben wir in Groß O von N². Allerdings, 4n² ist ebenfalls in Groß O von n hoch 3. Ja? Wenn, zur Erinnerung, n hoch 3, Groß O waren diejenigen Funktionen, die höchstens so schnell steigen wie diese Funktion f hier. Und 4n² steigt natürlich irgendwie nur höchstens so schnell wie n hoch 3. Ja? Also langsamer ist natürlich auch ein Teil von höchstens so schnell. Gut. 5 n² minus 7n ist auch in Groß Omega von n². Ja, weil sie halt einfach gleich schnell steigen. Das bedeutet, sie steigen einerseits höchstens so schnell. Also diese hier steigt höchstens so schnell wie diese hier und andersrum steigt sie eben auch mindestens so schnell, weil sie eben einfach gleich schnell steigt. Andersrum, es gilt auch, diese n hoch 3 steigt mindestens so schnell wie n². Das ist wieder sozusagen das gleiche Argument wie hier drüben. Mindestens so schnell, also schneller ist insbesondere auch mindestens so schnell. Und genauso n log n ist natürlich, steigt natürlich mindestens so schnell wie n. Ja? Also es bedeutet nicht, dass jede Aussage, die man aus diesen, jede richtige Aussage, die man hier ableiten kann, dass es auch eine sehr sinnvolle Aussage ist. Und gleichzeitig ist auch nicht jede Aussage, die man über einen Algorithmus korrekt nachweist, nachher auch wirklich eine sinnvolle Kategorisierung, ja. Aber man kann natürlich immer sagen, für jedes Sortierverfahren, was man sich so ausdenkt, kann man schreiben, oder vielleicht nicht für jedes, aber für die, irgendwie alle, die man so kennt, kann man schreiben, dass sie in Groß O von n hoch 3 sind. Es hilft aber nicht viel, ja. So eine Aussage dagegen, die hat schon sehr viel Aussagekraft, was man nämlich damit im Prinzip diese Funktion hier sozusagen von oben und von unten beschränkt und damit eigentlich relativ genau aussagt, wie schnell sie steigt oder wie schnell sie nicht steigt. Ja? Gut, hier also 5, also diese Parabel hier steigt genauso schnell wie die andere Parabel. Dann, der Logarithmus von n wächst echt langsamer als n. Logarithmisches Wachstum ist langsamer als lineares Wachstum. Polynomielles Wachstum n hoch 3 ist langsamer als exponentielles Wachstum 2 hoch n. Deswegen klein o. Und ein Polynom fünften Grades wächst echt schneller als ein Polynom dritten Grades. Und interessant, vielleicht eine Sache, die man jetzt nicht sofort intuitiv ist, da würde man jetzt vielleicht sagen, na gut, wir wissen ja, dass 2n und n gleich schnell wachsen, dann wird ja vielleicht auch 2 hoch 2n gleich schnell wachsen wie 2 hoch n, ist aber nicht der Fall. Ja? Also wie wir hier sehen, 2 hoch 2n wächst echt schneller als 2 hoch n. Ja? Ich meine, solche Beispiele, die sind erstmal gut, so ein bisschen so eine Intuition zu bekommen, wenn man irgendwie so eine Laufzeitangabe von einem Algorithmus sieht, dass man den so ungefähr einkategorisieren kann im Verhältnis zu anderen. Deswegen muss man sich da auch so ein paar, so die Beziehungen, da muss man so ein bisschen eine Intuition für entwickeln. Wenn man da nicht jedes Mal sozusagen direkt wieder rumrechnen muss. Gut. Dann hat sich leider für diese Landau-Notation so ein bisschen ein Slang entwickelt, wo also eine Schreibweise, die nicht sehr exakt ist. Also statt, dass man eigentlich ist dieses Groß O von F von N, wie wir auf der letzten Folie gesehen haben, das ist eine Menge von Funktionen, ja? Das bedeutet, man muss schreiben, G von N Element dieser Menge. Das ist sozusagen die Aussage. Wenn man sagt, dass G von N höchstens so schnell wächst wie F von N, dann würde man schreiben, G von N Element groß F von N, O F von N, groß O F von N. Und stattdessen schreibt man eben oft auch sowas hier, ja? Was natürlich mathematisch erstmal Unsinn ist, weil natürlich eine Funktion keine Menge von Funktionen ist, aber es ist eben eine Schreibweise, die sich eingebürgert hat. Und dann gibt es noch andere Dinge, die man schreibt. Man kann zum Beispiel auch, diese Landau-Symbole kommen dann irgendwo auch in Rechnungen vor. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel zwei Funktionen f und g hat und man möchte irgendwie sagen, dass man hat hier irgendwie ein h von n und man weiß, dass dieses g langsamer wächst als dieses h, ja, das ist eine Situation, die recht häufig vorkommt. Man hat irgendwie so eine Laufzeitfunktion, die gibt einem irgendwie die Laufzeit von seinem Algorithmus größtenteils an. Und dann gibt es halt da noch irgendeine Nebenberechnung, die eine gewisse Zeit auffrisst, von der man aber weiß, sie ist recht schnell und sie braucht nicht viel Zeit. Und dann weiß man eben zum Beispiel, dass dieses G in echt langsamer wächst als eben irgendein H. Und dann drückt man das so aus, indem man schreibt F von N plus klein o von H von N. Will damit halt sowas sagen wie, zu dem F von N kommt noch irgendwie eine Laufzeit dazu, die aber kleiner ist als dieses H von N. So, statt der Teilmengenbeziehung, ja, also diese Menge der Funktionen, die höchstens so schnell wachsen wie F von N, ist eine Teilmenge der Funktionen, die höchstens so schnell wachsen wie G von N, schreibt man auch gerne ist gleich. Und da sieht man schon, wenn man aus einer Teilmengenbeziehung ein ist gleich macht, dann kann man irgendwie dieses ist gleich nicht mehr so lesen, wie man das gerne lesen würde, nämlich in beide Richtungen. Ja? Und deswegen muss man dann irgendwie, wenn man solche O-Notationsgleichungen benutzt, dann darf man die nur noch von links nach rechts lesen. Ja? Also, kleines Beispiel. N hoch 3 plus N kann man schreiben, ist das gleiche wie n hoch 3 plus irgendwas, was auf jeden Fall langsamer wächst als n hoch 3. Dann kann man das n hoch 3 da irgendwie noch ausklammern kriegt dann irgendwie raus, dass das insgesamt höchstens so schnell wächst wie n hoch 3. Allerdings, ich weiß nicht, ob es jetzt gleich kommt, nee, ein bisschen später, also gibt es noch mehr Fallen mit dieser Art von Schreibweise, werden wir gleich noch sehen. Aber erstmal schauen wir uns an, ich hatte das ja schon erwähnt, dass alle Polynome der gleichen Ordnung auch gleich schnell wachsen. Und das werden wir jetzt nochmal schnell beweisen. Also dazu haben wir jetzt ein Polynom P mit Ordnung K bezüglich einer Variablen N. Und man kann man dann eben so schreiben. Ja, P von N ist gleich, also wir haben die verschiedenen Potenzen von dem N und wir haben halt jeweils so einen Faktor davor, so ein AI für die ite Potenz. Ja, ist also nichts anderes als eine allgemeine Schreibweise für dieses Polynom P von N. Und damit es wirklich sozusagen die Ordnung K hat, darf dieses AK nicht 0 sein und es sollte auch nicht kleiner sein, weil die Funktion soll ja nicht irgendwie fallen im Unendlichen, sondern sie soll steigen, deswegen AK größer 0. Und jetzt ist die Aussage von diesem Lemma, dass dieses Polynom eben in Großtheta von n hoch k ist. Also gleich schnell wächst wie n hoch k. Also man kann sich sozusagen den Faktor vor dem n hoch k und den ganzen Rattenschwanz an kleineren Potenzen von dem n, die kann man sich alle sparen. Gut, wenn ihr euch erinnert, gleich schnell zu wachsen bedeutet sowohl höchstens so schnell zu wachsen als auch mindestens so schnell. Das heißt, was wir im Prinzip zeigen müssen, ist, dass sowohl das hier gilt als auch das hier gilt. Dann haben wir die Gesamtaussage gezeigt und dafür fangen wir jetzt an zu zeigen, dass P von N ein Element von Groß O von n hoch k ist. Ja, also dass es höchstens so schnell wächst wie n hoch k. Und dafür schauen wir, sagen wir eben, also für n hoch 1 sehen wir eben, dass Folgendes gilt. Also erstmal können wir die AIs durch ihren Betrag ersetzen. Dadurch machen wir die Funktion nur größer. Ja? Also p von n ist kleiner gleich alle Minusse von den einzelnen Koeffizienten entfernt, die jeweiligen Beträge. Und dann können wir sagen, im Prinzip noch größer wird der Wert von diesem p von n, wenn wir statt kleinere Potenzen hier hinten zu verwenden, wir jedes einzelne dieser Elemente mit n hoch k multiplizieren. Ja? Also statt, dass wir sowas haben wie, was wir im Prinzip machen ist, wir sagen, wenn wir jetzt hier ein Beispiel haben, 3 hoch 5 plus 2n hoch 3 plus n, sagen wir, ist größer gleich, wenn wir hier einfach n hoch 5 ausklammern und sagen, hier lassen wir die 3 da. Und hier schreiben wir dann bloß noch 2 und 1. Ja? Also wir tun sozusagen hier die kleineren Exponenten durch die höchste Potenz n hoch 5 ersetzen. Ja. Ja, Entschuldigung, entsprechend hier, wie das Symbol da ist. Tut mir leid. Gut, das ist im Prinzip die Aussage hier. Und dann versuchen wir uns eben mit der Definition, die wir auf den Folien zuvor gesehen hatten. Hier ist sie nochmal. Also wir sagen, also groß O von f von n war die Menge von g von n und so weiter. Und jetzt brauchen wir eben irgendwie ein geeignetes c und ein geeignetes n0. Ja, und wenn wir jetzt da halt eben als c das hier einsetzen, was ja nur eine Zahl ist, das hängt ja nicht mehr von dem n ab, deswegen eignet es sich als Konstante c, und dann eben als n0 nehmen wir die 1 von hier oben, dann kann man sich eben veranschaulichen, dass dann diese Ungleichung hier erfüllt ist und damit ist es nachgewiesen. So. Etwas minimal unschöner ist der zweite Teil, wo wir nachweisen müssen, dass p von n eben mindestens so schnell wie n hoch k wächst. Dafür definieren wir uns dieses Groß A als diese Summe hier. Und dann stellen wir fest, dass für alle positiven n Folgendes gilt. Also p von n ist irgendwie größer gleich die höchste Potenz mit dem höchsten ihrem Koeffizienten minus dieses a, was wir hier oben hatten, mal n hoch k minus 1, ist, denke ich, trivial ersichtlich. Und dann kann man das ein bisschen umstellen und kommt eben zu dieser Darstellung hier. Also wenn man dieses n hoch k minus 1 hier wieder reinmultipliziert, dann ergibt sich hier eben einmal n hoch k mal ak halbe. Das kann man hiermit addieren, dann ist man wieder da. Und dann eben hier minus a mal das da ergibt dann zusammen das da. Ja? Also ist einigermaßen nachvollziehbar, dass sozusagen dieser Teil hier oben gilt. Und dann, also natürlich eine andere Frage, wie man da drauf kommt, aber jetzt ist es ja gegeben. Und dann ruft man sich eben die Definition von wächst mindestens so schnell in Erinnerung, brauchen wir auch wieder ein c und ein n0. Und dann setzen wir eben für c, setzen wir ak halbe ein und für n0 zweimal a, dieses a hier oben, geteilt durch ak. Und dann sehen wir, dass die Ungleichung erfüllt ist. Das möchte ich jetzt nochmal kurz machen, damit es auch klar ist. Also f von n war n hoch k, also soll gelten, größer gleich c ist ak halbe. Ak halbe mal f von n mal n hoch k. Und davor kommt irgendwie diese Formel hier, weil das ja sozusagen eine untere Schranke für das p von n ist. Also schreiben wir hin ak halbe n hoch k plus n hoch k minus 1. Na wunderbar. Minus a. Und jetzt sieht man halt, wenn wir als N0 mindestens das hier wählen, ja, dann ab diesem Zeitpunkt hier, das ist genau der Punkt, wo dieser Teil hier gleich dem Groß A wird. Und wenn wir das N noch, also ab dem Punkt ist sozusagen diese Klammer dann positiv, ja, und wenn die Klammer positiv ist, wenn wir das mit N hoch K minus 1 multiplizieren, dann sind wir auf jeden Fall bei etwas, was größer ist, also größer gleich 0, die Klammer, mit N hoch K minus 1 ist größer gleich dem hier, und wenn das größer gleich dem hier ist, dann ist die Ungleichung also erfüllt, weil das steht auch da drüben. Für alle irgendwie logisch? Gut. So, und damit ist dann eben nochmal zusammenfassend das hier nachgewiesen. Gut. Dann gibt es für die O-Notation noch so ein paar Rechenregeln, die ganz nützlich sind. Also, wie wir jetzt auch schon irgendwie schon ein bisschen gesagt hatten, eine Funktion durch eine Multiplikation mit einem konstanten Faktor ändert sich die Wachstumsrate einer Funktion nicht. Also für jede Konstante c größer 0. Dann, wenn man zwei Funktionen, also die sozusagen addiert, dann ist das gleiche wie, also man muss es sozusagen eigentlich so rumlesen, ja, wenn wir eine Funktion, die höchstens so schnell wächst wie die Summe von zwei Funktionen, wächst auch entsprechend, die Addition lässt sich rausholen und die Laufzeitklassen sind, also die Laufzeitklasse der Addition der Funktionen entspricht der Addition der Laufzeitklassen. Das gleiche funktioniert auch mit der Multiplikation. Und schließlich kann man dieses g von n hier weglassen, wenn man weiß, dass g von n höchstens so schnell wächst wie das f von n hier vorne. Dann reicht es, wenn man nur das f von n schreibt. Okay? Sehen gleich noch ein paar Beispiele. Und das Ganze funktioniert auch mit Omega. Dann muss man allerdings bei der letzten Regel ein bisschen aufpassen, weil es bleibt sozusagen, bei der Bedingung bleibt's. Also g von n muss weiterhin höchstens so schnell wachsen wie f von n, dass man es hier vernachlässigen darf. Gut. Vorsichtig muss man allerdings sein, wenn man Induktionsbeweise machen möchte. Wie ihr wisst, wie ihr schon in den Hausaufgaben gesehen habt, Induktionsbeweise sind irgendwie werdet ihr jetzt in den Hausaufgaben und auch in der Klausur unter Umständen machen müssen. Dabei ist allerdings wichtig, dass man sich dabei nicht verhaspelt mit diesem Groß-O-Notation und mit der Groß-O-Notation. Deswegen haben wir jetzt hier mal einen Induktionsbeweis, der gezielt falsch ist, wo man es aber nicht sozusagen direkt und intuitiv sofort erkennt. Also was wir tatsächlich nachweisen wollen, ist die falsche Aussage, dass die Summe der ersten n Zahlen eine Funktion ist, die eine lineare Funktion ist. Ja? Wir vielleicht, wenn ihr euch an den kleinen Gauss erinnert wisst, ist es eine quadratische Funktion. Wie bitte? Nee. Es ist eine quadratische Funktion. Und also wir versuchen das jetzt zu beweisen. Dafür setzen wir eben dieses f von n. Sagen wir, f von n ist n plus f von n minus 1, das beschreibt irgendwie diese Summe. Und f von 1 ist 1, ja. Und dann sagen wir als Induktionsanfang, gucken wir f von 1, o von 1 stimmt natürlich, ist trivial. Und jetzt machen wir den Induktions- oder versuchen wir den Induktionsschritt zu machen, indem wir sagen, das hier gilt schon. Und dann schließen wir von f von n ist gleich groß O von n minus 1 wollen wir dann schließen auf eben f von n ist gleich o von n. Und um das zu tun ist, was wir da machen ist, wir schreiben also f von n als n plus f von n minus 1, so wie man es bei Induktion halt machen würde. Dann setzen wir die Induktionsannahme hier, diese hier, die setzen wir ein. Ja, dann steht hier n plus groß O von n minus 1. Und dann kommt man irgendwie mit diesen Rechenregeln wieder bei O von n raus. Ja, und schließt daraus die Aussage, was aber natürlich falsch ist. Ja, und was man jetzt hier irgendwie übersehen hat, ist, oder was man sozusagen nicht beachtet hat, ist, dass man diesen Schritt irgendwie auf dem Weg n mal macht. Ja, also das ist, dieses Verschwinden lassen von Konstanten kann fies sein. Ja. Gut. Jetzt noch so ein paar Regeln für die Ableitungen. Also wenn wir jetzt differenzierbare Funktionen haben, dann kann man von den Ableitungen, von den Laufzeitklassen der Ableitungen auf die Laufzeitklassen der Funktion schließen. Also wir haben hier zum Beispiel f', die Ableitung f' von n wächst höchstens so schnell wie die Ableitung von g. Ja, dann wissen wir, dass f auch höchstens so schnell wächst wie g. Das Gleiche gilt für mindestens, wenn die Ableitung mindestens so schnell wächst von f wie die Ableitung von g, dann wächst auch die Funktion f mindestens so schnell wie die Funktion g. Und wenn die Ableitung strikt langsamer wächst als die Ableitung von g, dann wächst auch die Funktion f strikt langsamer als die Funktion g. Und schließlich, wenn die Ableitung strikt schneller wächst als die von f strikt schneller wächst als die Ableitung der Funktion g, dann gilt dies auch für die Funktion f, die dann strikt schneller wächst als die Funktion g. Ich weiß, es langweilt jetzt einige, wenn ich das alles so ausführlichst wiederhole, aber die Idee ist auch so ein bisschen, dass man nochmal die Regeln so ein paar Mal hört und die Symbole so ein paar Mal hört, sodass diese einem so ein bisschen ins Blut übergehen. Umgekehrt gilt es nicht. Also man kann aus dem nicht darauf schließen. Dann noch ein paar Beispiele. Also aus diesem ersten Lemma, haben wir bewiesen, dass ein Polynom höchstens so schnell wächst, also dass ein Polynom genauso schnell wächst wie das entsprechende Polynom, was nur den, also dass alle Polynome eines bestimmten Grades gleich schnell wachsen. Daraus eben das. Und wenn wir uns jetzt nochmal diese Summe der ersten n Zahlen anguckt, dann kann man hier eben diese gaußsche Summenformel einsetzen und dann kriegt man hier eben eine quadratische Funktion raus und dann ist man bei groß O von n Quadrat oder auch groß Theta, wenn man möchte. Aus dem zweiten Lemma kann man sagen, dieses zweite Lemma war hier Rechenregeln, insbesondere jetzt hier interessant diese Multiplikationsregel. Deswegen, wir haben hier irgendwie eine Funktion log n, die bekanntlich in beziehungsweise noch mehr das hier, also mit der Regel hier kann man es auch machen, wenn man hängt davon ab, wie man es betrachtet. Also mit ja, also das hier ist es. Ja, wir multiplizieren, hier steht bloß halb da. Also was hier im Prinzip hier noch fehlt, ist, dass natürlich n Element von groß O von n ist. Und dann multipliziert man die beiden, dann kommt man bei n log n raus und multipliziert die beiden Laufzeitklassen, dann kommt man bei n Quadrat raus. Okay, also aus der Regel über das Produkt kann man das da folgern. Und dann schließlich aus dem dritten Lemma, das war die Geschichte mit den Ableitungen. Wir wissen, dass die Ableitung von log n ist 1 durch n, die Ableitung von n ist 1 und 1 durch n ist in groß O von 1 und daraus können wir dann folgern, dass log n in groß O von n ist. Gut, dazu noch irgendwas? Nicht? Dann fangen wir noch mit dem nächsten Kapitel ein bisschen an. Abstraktion der durch verschiedene Maschinen bzw. Rechnermodelle. Also ein kleiner, winziger geschichtlicher Rückblick. Irgendwie 1936, die Turing-Maschine. Kann man nicht auf beliebige Speicherzellen zugreifen. Man hat irgendwie so einen Lese-Schreibkopf und man kann nur an die aktuelle Position von diesem Lese-Schreibkopf zugreifen. Dann 1945 von Neumann hatten wir diesen Rechner EDVAC und das Entscheidende an seiner Architektur ist, die bis heute überlegt hat, der entscheidende Teil, dass das Programm und die Daten in einem gemeinsamen Speicher liegen. Ja? Also haben wir bei normalen Computern ist das so und bei Mikrocontrollern zum Beispiel wird immer noch angegeben im Handbuch, was heißt immer noch, also wird angegeben im Handbuch normalerweise, steht dann auch dieser Begriff direkt da, von Neumann-Architektur oder nicht von Neumann-Architektur, bedeutet man hat extra, entweder einen extra Flash-Speicher für das Programm oder der Flash-Speicher oder dieses Programm liegt eben oder kann zumindest auch im Speicher zusammen mit den Daten liegen. Und dann 1963 haben diese beiden Herren hier über die Random Access Maschine etwas gesagt. Und da haben wir eben einen Prozessor, der auf einen unbeschränkten linear adressierbaren Hauptspeicher zugreifen kann. Ja, also es so. Und dazu gibt es eben irgendeine Form von Arbeitsspeicher. Beim Prozessor haben wir eine beschränkte Anzahl an Registern, R1 bis RK, und einen Instruktionszeiger zum nächsten Befehl. Das Programm ist eine nummerierte Liste von Befehlen und die Adressen in den Sprungbefehlen, die beziehen sich eben auf diese Nummerierung. Und die Eingabe, die finden wir irgendwo im Speicher an den Stellen 1 bis R1. Und wenn man jetzt das Modell mit dem realen Rechner vergleicht, dann haben wir eben auf der einen Seite, im Modell ist der Speicher irgendwie unendlich und tatsächlich ist er natürlich irgendwie endlich. Und im Modell ist die Größe der Speicherzellen abhängig von der Eingabegröße. Also je größer die Zahl ist, also wenn man eine Zahl für eine Zahl 587, da braucht man halt irgendwie 9 Bit und für eine Zahl 10 braucht man nur 4 Bit. Aber in der Realität sind die beiden Größen natürlich unabhängig. Der Prozessor hat also arbeitet auf einer fixen Wortgröße und die ist erstmal unabhängig von der Eingabe. Gut, dann der Speicher. Da haben wir irgendwie eine unbeschränkte Menge von Speicherzellen im Modell von S0 angefangen, also einfach nummeriert wie ein Array, Speicher an der Stelle 0, Speicher an der Stelle 1 und so weiter. Und von denen können allerdings zu jedem Zeitpunkt nur endlich viele in Benutzung sein. Jetzt, wenn man beliebig große Zellen annimmt, Speicherzellen, dann kann man Algorithmen basteln, die halt unrealistisch sind und die diese unendliche Größe von Speicherzellen ausnutzen, um dann besonders gut zu funktionieren, was aber in der Realität natürlich nicht funktioniert, weil auf jedem Computer die Speicherzellen irgendwie beschränkt groß sind. Und dann legt man sich eben fest, dass jede Speicherzelle bei Eingabe n maximal groß O von log n Bits speichern darf. Und die gespeicherten Werte stellen dann polynomiell in der Eingabe n beschränkte Zahlen dar. Ja? Und das kann man dann auch irgendwie dieser geschichtlichen Entwicklung zuordnen, dass man erst mit 4-Bit-Rechnern hatte, dann irgendwann 8-Bit, 16-Bit, 32 und jetzt sind wir bei 64-Bit-Rechnern. Wir sagen, wir haben einen sehr begrenzten Parallelismus, also wir reden nicht, wir, sozusagen unsere Algorithmen werden alle in einem Thread ausgeführt, aber die Verknüpfung von logarithmisch vielen Bits funktioniert in konstanter Zeit. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Zahlen miteinander addiert, nehmen wir das als eine, also nehmen wir die Zeit dafür, nehmen wir als konstant an. Oder Multiplikation von zwei Zahlen. Alle diese Operationen, die auf einem einzigen Speicherwort stattfinden, die sollen eben eine konstante Zeit haben. So, dann die Befehle, die dieses Modell unterstützt. Also erstmal, wie gesagt, jeder Befehl hat eine fixe Zeiteinheit, dauert genau Zeiteinheit 1. Und die Laufzeit, die entspricht dann entsprechend der Anzahl der ausgeführten Maschinenbefehle. Und das sind die Befehle, die uns diese Maschine zur Verfügung stellt. Also wir haben irgendwie eine Zuweisung einer Konstanten an ein Register. Wir können die Register untereinander zuweisen. Wir können Register mit einem Wort aus dem Speicher befüllen. Wir können den Speicher mit einem Wort, mit einem Registerwert befüllen. Wir können auf den Registern irgendeine Rechenoperation ausführen. Sowohl binär als auch unär. Ja? Also unär wäre negieren oder negieren, logisch negieren, also nicht draus machen. Jedes Bit umdrehen. Und dann haben wir ein paar Kontrollflussbefehle. Also wir können an einer bestimmten Adresse X weitermachen. Oder wir können dann zu einer bestimmten Adresse X springen, wenn das Register RI den Wert 0 hat. Oder wir können indirekt springen, indem wir die Adresse nicht als Konstante hier haben, sondern aus einem Register lesen. Und damit entspricht dieses Modell eben irgendwo, also wenn ihr im ersten Semester die technische Informatik gehabt habt, dann wisst ihr, dass dieses Modell halt eben sehr nahe dem kommt, was auch die Prozessoren in Assembler an Operationen anbieten. Und damit eignet sich dieses Modell eben, um über solche Prozessoren zu sprechen. So, also es ist ein Modell für die ersten Computer. Es entspricht, eigentlich ist das Modell, entspricht der Harvard-Architektur, bedeutet also, wir haben getrennte Speicher für Programm und Daten. Und es gibt dann eben noch ein dieses Random Access Stored Program, dieses RASP-Modell, das entspricht dann eben der von Neumann-Architektur und hat dann große Ähnlichkeit mit den üblichen Rechnern. Gut, aber bestimmte Sachen werden hier eben nicht beachtet oder nicht sozusagen werden nicht mit einbezogen. Zum Beispiel die Speicherhierarchie, die natürlich konkret die Algorithmen sehr stark beeinflusst. Also was bedeutet Speicherhierarchie? Wir haben irgendwie Register, die man sehr schnell zugreifen kann, die in jeder Instruktion verfügbar sind. Dann gibt es verschiedene Caches, die auch noch recht schnell sind und den Hauptspeicher. Aber und dann irgendwo eben weiter unten kommt die Festplatte, die dann schon um Größenordnungen langsamer ist. Und das heißt, es kann also durchaus Sinn machen, dass man, oder es macht in sehr vielen Situationen Sinn, dass man versucht, insbesondere die Zugriffe auf die Festplatte in seinem Algorithmus zu minimieren. Aber auch die Zugriffe auf den Hauptspeicher kann man minimieren. Ja, also ich weiß nicht, ob das in eins schon mal angesprochen wurde. Wenn man Algorithmen, wenn man zum Beispiel Listen verwendet, dann kann man das Problem haben, dass die einzelnen Knoten der Listen über den Speicher verteilt sind. Das heißt, die sind oft nicht im Cache und dann muss man unter Umständen sie aus dem Hauptspeicher wiederholen. Dagegen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Array hat, dann liegen die Elemente eben hintereinander im Speicher und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann ein Element aus dem Cache holt, vereinfacht gesagt, ist dann eben viel höher. Ja, also von daher ist es durchaus auf allen Ebenen dieser Hierarchie, lohnt es sich, die Algorithmen sozusagen dahingehend zu optimieren, möglichst wenig, möglichst weit oben zu bleiben innerhalb dieser Hierarchie. Und nach hier unten, da geht es ja noch weiter heutzutage, da haben wir jetzt dann auch noch die, normalerweise, es kommt als nächstes hier irgendwo noch die Cloud, wo Daten entfernt liegen, und die zu holen, dauert natürlich dann nochmal um Welten länger. Gut. Dann, wie ist der Zusammenhang zwischen dem, über was wir jetzt in der Vorlesung reden werden, und diesem Maschinencode? Also irgendwie, Pseudocode ist am einfachsten hinzuschreiben und meistens auch am einfachsten für Beweise, für Diskussionen, weil man eben irgendwie beliebige Konstrukte da einbauen kann, die man, wo irgendwie jeder versteht, was auf dem Computer dann tatsächlich passiert. Daraus könnte man sich dann leicht ein Programm überlegen, zum Beispiel in Java. Und dieses Java-Programm lässt sich in den Assembler-Code übersetzen und dieser Assembler-Code wiederum in den Maschinencode. Und man macht das Ganze eben, weil Assembler direkt ist eben irgendwie schwierig zu verstehen. Und deswegen benutzt man entweder direkt Java-Code oder, um halt auch so ein paar technische Sachen wegzuabstrahieren, nutzt man halt auch gerne informal Pseudocode, der dann halt irgendwie nur, wo man halt nicht mehr auf alle Details der Programmiersprache achten muss, die wegabstrahieren kann. Und hier sind noch so ein paar Beispiele, wie man jetzt sozusagen Befehle einer Programmiersprache in Assembler umsetzt. Also wenn ihr zum Beispiel in der Programmiersprache sowas habt, A ist gleich A plus B mal C, dann kann man eben zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, dass die Werte sich in Registern befinden, dann multipliziert man eben erst dieses Register, in dem sich das B befindet, mit dem Register, in dem sich das C befindet, und weist das Ganze dann im Register, irgendeinem temporären Register, in dem Fall der Register R1 zu, und addiert dann dieses Register A mit dem Register R1 und überschreibt damit das Register A. So. Ja, also da sind sie halt drin gespeichert. Und wenn man irgendwie so ein Leute, etwas leiser bitte. Und wenn man dann irgendwie sowas hat wie so ein Conditional, also wenn die Bedingung C erfüllt ist, dann I, ansonsten J, dann kann man das eben übersetzen in, man wertet erst dieses C aus, diese Auswertung von dem C, die legt den Wert von der Auswertung in dieses Register RC und macht dieses Register eben genau dann null, wenn die diese Condition C nicht erfüllt ist. Und dann macht man hier so ein Jump Zero, also wenn sie eben nicht erfüllt ist, dann springt man zu diesem Else-Zweig. Also also hierhin, ja, das ist irgendwie der Else-Zweig, und ansonsten macht man hier mit dem Then-Zweig weiter und springt danach ans Ende, also hinter den Else-Zweig. Okay, und so kann man sich eben für alle Programmkonstrukte so eine Übersetzung überlegen, wie man aus denen irgendeine Form von Assembly-Code erzeugt. Gut. Damit kann man dann eben so eine Laufzeitanalyse von ganzen Programm draus machen. Und da geht es uns jetzt um den Worst Case. Und dann haben wir eine Worst Case Laufzeit TI für ein bestimmtes Konstrukt I. Und dann gibt es eben so ein paar Dinge, die man halt einfach, die man sich sozusagen anguckt. Also jede elementare Zuweisung ist natürlich groß O von 1. Dann die elementaren Vergleiche sind auch O von 1. Ein Return Statement in Java ist O von 1. Wenn ich einen neuen Typen instanziere, dann muss ich irgendwie diesen Speicher anlegen. Das sehen wir auch als O von 1, also diesen Speicher zu allokieren. Und dann wird irgendwie der Konstruktor aufgerufen. Im Konstruktor könnte man natürlich prinzipiell jedwede beliebig komplizierten Algorithmus ausführen. Das heißt, das ist irgendwie dann dieses O von 1 eben plus die Zeit, die der Konstruktor braucht. Dann, wenn ich zwei Statements hintereinander ausführe, also ich führe erst das Statement L1 aus und dann das Statement das Konstrukt I1 und dann das Konstrukt I2, dann kann ich Laufzeiten eben addieren. Dann, wenn ich so ein Conditional habe, was eben im einen Branch dieses I1 ausführt, Konstrukt I1 und im anderen Branch dieses I2, dann braucht es eine bestimmte Laufzeit, um diese Condition auszuwerten und dann plus eben die maximale Laufzeit, weil wir wollen ja die maximale Laufzeit des Gesamtkonstruktes haben, also plus die maximale Laufzeit der beiden Branches. So, dann, es wird immer interessanter, bei einer Schleife jetzt müssen wir im Prinzip sozusagen so oft, wie die Schleife durchlaufen wird, also von I gleich A, das ist dieser Anfang hier, bis B minus 1, weil dann hört die Schleife auf. Also für alle diese Werte von I wird der Rumpf der Schleife durchlaufen und der Rumpf, der entspricht hier diesem Konstrukt I und deswegen müssen wir dann sozusagen die Laufzeit von dem I so oft aufaddieren, wie dieser Rumpf eben durchlaufen wird. Also für jeden Durchlauf einmal die Laufzeit von dem T von I aufaddieren. Und natürlich kommt immer noch eine konstante Menge an Laufzeit hinzu, weil wir ja zum Beispiel dieses I erhöhen müssen und testen müssen, ob das I kleiner ist als das B. So. Und wenn man jetzt eben so einen Methodenaufruf haben, also wir haben irgendwie das Objekt E und an dem Objekt E wird die Methode M aufgerufen, dann haben wir wieder so eine konstante Laufzeit, um diesen Methodenaufruf durchzuführen, plus die Laufzeit von den Statements, die sich im Rumpf der Methode M befinden. Irgendwelche Fragen? Ja. Das ist alles sozusagen in dieser 1 hier abstrahiert. Ja? Also das ist genau wieder so ein Punkt. In der Praxis dauert das natürlich länger oder kürzer, aber wir wollen ja konstante Laufzeiten sowieso nicht. Also man kann irgendwie so die längste Laufzeit nehmen, die sich in irgendeiner Sprache dafür ergibt. Und das ist dann sozusagen diese Konstante, die da dazukommt. Weitere Fragen? Gut. Dann wenden wir unser neues Wissen gleich mal an. Auf eine sehr komplexe Funktion, nämlich die Funktion Signum, die das Vorzeichen der Nummer x berechnet. Also x ist die Eingabe, die Ausgabe ist eben minus 1, wenn das x kleiner ist als 0, 0, wenn es x gleich 0 ist und plus 1, wenn das x größer ist als 0. So, was wir jetzt hier haben ist, wir haben zwei Conditionals. Da die jeweils nur einen Branch haben, ist das Maximum von dem einen Branch eben genau der eine Branch. Also wir testen, ob x kleiner ist als 0. Das ist, geht in O von 1. Das Return geht auch in O von 1. Und damit ist die Laufzeit von dem gesamten If-Statement O von 1. Ja, also wir addieren das irgendwie auf, O von 1 plus O von 1, und bekommen dann eben O von 1 raus. Bis hierhin recht langweilig, jetzt wird es interessanter. Also, das war jetzt natürlich nur für den roten Teil hier, und für die anderen läuft es dann genauso ab. Und am Ende haben wir halt dreimal O von 1 und haben insgesamt O von 1. Interessanter ist es jetzt bei einem Algorithmus, der eine, tatsächlich eine Schleife enthält. Hier wollen wir in einem Feld A der Größe n das Minimum dieser Zahl dieses berechnen. Kurz, wie machen wir das? Also wir gehen irgendwie davon aus, dass n nicht 0 ist. Setzen also unser Minimum auf a von 0 und dann laufen wir von i gleich 1. Also wir schauen sozusagen alle übrigen Elemente an und schauen, ob wir irgendwo ein kleineres Element finden. Also wenn wir ein Element finden, was kleiner ist als dieses Minimum, dann aktualisieren wir das Minimum auf dieses Element, was wir gerade gefunden haben. Und zum Schluss geben wir dieses Minimum zurück. So, die Laufzeitanalyse. Das hier braucht O von 1, logisch, ist ja bloß eine Zuweisung. Das hier unten ist bloß ein Return, braucht auch O von 1. Und das hier zwischen, das ist irgendwie eine Summe, also das ist eine Schleife. Und wie wir wissen, eine Schleife wird zu einer Summe vom Anfang der Schleife, also von i gleich 1 bis zum Ende der Schleife, n minus 1. Und was wir aufsummieren in der Summe ist die Laufzeit von dem Körper hier. Und der hat eine Laufzeit von O von 1. Ja? Nee. Also vorhin die Summe, vorhin haben wir die Summe gesehen aller Zahlen von 1 bis n. Und das war quadratisch. Hier summieren wir aber nicht die Zahlen von 1 bis n auf, sondern wir summieren die 1 auf. Also statt der Summe, statt dieser Summe hier von i gleich 1 bis n von i, haben wir jetzt hier haben wir die Summe von i gleich 1 bis n oder bis n minus 1, ist egal, das macht ja keinen Unterschied, von 1. Und deswegen, das hier ist sozusagen linear und das hier ist quadratisch. Exponentiell war gar nichts davon bisher. Aber das eine war quadratisch und das andere linear. Und deswegen, wenn man halt sozusagen n mal die 1 aufsummiert, dann ist man halt irgendwie bei n und deswegen O von n. Weitere Fragen dazu? Gut. Dann, das wäre es von mir soweit. Sorry, dass ich da vorhin bei der einen Sache ein bisschen geschwommen bin, aber gut. Ich wünsche euch einen... Ach, noch eine Frage. Halt! Ruhig! Ja! Das T von I. Das ist das, was in der Mitte, da unten drunter steht, der Body. Das ist der Body.